Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich wieder einen, ich weiß gar nicht, ob man das sagt, Zoom-Gast auf der anderen Seite der Kamera, den Fabian Schuster. Erstmal hallo Fabian, schön, dass du da bist. Wir dürfen du sagen,
hallo,
oder?
Andreas. Ja, natürlich.
Okay,
schön, dass du mich eingeladen hast.
Ich habe ein bisschen was gelesen, also du hast ein bisschen was erzählt, was du so gemacht hast. Du hast einen sehr spannenden Werdegang, IT erst, dann Tanzlehrer, jetzt selbstständig und nennst dich Coach für Business-Etikette. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen?
Also tatsächlich in den letzten 11 Jahren, als ich begonnen habe, gab es dazu noch keine IHK-Ausbildung oder Ähnliches, sondern das war halt mehr so, wenn man aus dem Tanzlehrerbereich kam, gab es diese Fächer Umgangsformen. Das war früher so, heute wird das nicht mehr unterrichtet oder nur noch am Rande. Aber tatsächlich habe ich mich damals dafür sehr interessiert und fand das super interessant und habe dann festgestellt, okay, das ist was für mich, da möchte ich mich weiter fortbilden. Und als dann die Ersten das mitbekamen und fragten, ob ich mal was für ihre Firma machen könnte, ja, ist man da so reingestolpert und am Ende ist die Tanzlehrerschaft auf der Strecke geblieben und der Business-Knigge-Coach ist quasi mein Hauptberuf.
Ist denn der Umgang innerhalb einer Firma anders als zwischen normalen Menschen, in Anführungsstrichen?
Also natürlich geben wir in der Firma anders um. Das gibt halt hauptsächlich auch das Betriebsklima vor. Also das, was uns gesagt wird, wie wir uns benehmen sollen oder das, wie man es, ja, nennen wir es mal, auf der Gefühlsebene einfach wahrnimmt, wie man sich benehmen sollte. Also ich benehme mich ja hoffentlich nicht genauso auf der Arbeit wie im Wohnzimmer, wobei das jetzt gerade in Zoom-Konferenzen natürlich ein durchaus interessantes Thema ist.
Nun ist ja auch, habe ich gesehen, auch Kommunikation ein großes Thema bei dir, klar. Mhm. Was gehört für dich alles zur Kommunikation dazu?
Also Kommunikation ist für mich eher ein gesamtes Bild. Das heißt, das fängt damit an mit dem ersten Eindruck, mit der Körpersprache, ja, mit dem Tonfall, also wie rede ich, mit der Mimik, mit der Gestik, die ja dann auch eher schon wieder zur Körpersprache gehört. Das sind die ersten Sachen. Und dann geht es natürlich darum, welche Ebenen und welche Botschaften sende ich mit meinen Aussagen. Ja, also treffe ich die richtige Wortwahl, treffe ich den richtigen Adressaten und gebe ich meinem Gegenüber immer das Gefühl, dass ich auch wirklich bei ihm bin und mit ihm kommuniziere und nicht gegen ihn kommuniziere.
Wie kriegst du das hin?
Wertschätzung. Dem Menschen wirklich, also Fragen ist, glaube ich, jeder Mensch erzählt gerne über sich, ob er das zugibt oder nicht. Ja? Und in dem Augenblick, wo man eine Information bekommt, die man aufmerksam aufnimmt, geht man hin und hört auch mal nach. Das merkt das Gegenüber sofort, ob das ernst gemeintes Interesse ist oder ob ich das wie so einen Business-Werkzeugkoffer betreibe und sage, ich greife jetzt eine Aussage aus und stelle daraus eine Frage. Aber tatsächlich, an jedem Menschen gibt es irgendwas Interessantes, im Berufsleben wie im Privaten. Und wenn ich diese Aussage aufmerksam verfolge, fällt mir auch immer ein Ansatzpunkt ein. Das ist auch der Grund, warum Smalltalk im Business und wie im Privaten eigentlich nie leerlaufen sollte. Wenn das der Fall ist, hat einer der beiden kein wirkliches Interesse.
Was man dann ja oft auch schon an der Körpersprache ablesen kann, ne?
Richtig, wenn man dafür natürlich aufmerksam ist. Ich sage mal so, wenn man schon nicht mitbekommt, was der andere sagt, wird man höchstwahrscheinlich auch nicht mitbekommen, wie seine Körpersprache das Ganze untermalt.
Für wen denn sind deine Kurse eigentlich angelegt? Für Angestellte, für Außendienste, fürs Management?
Ja, also wir haben zwei Bereiche. Einmal Frage des Stils ist ja die Hauptfirma, die beschäftigt sich hauptsächlich für Firmen und vor allen Dingen auch Institutionen. Und da sind wir komplett durch. Das heißt, meistens kommen wir über die Azubis in die Betriebe, dann coachen wir die Azubis, dann findet das Personalentwicklungsmanagement da, ach, das ist aber nett, das hätten wir gerne auch mal für unsere Mitarbeiter. Und dann steigert sich das so hoch. Wir fangen ganz, ganz selten mit den Führungskräften an, sondern meistens kommt man so nachhaltig da rein. Man hat natürlich auch Führungskräfteseminare, aber das sind meistens dann so Gimmicks, die in so Förderwochen einbauen für ihre Führungskräfte und nicht als eigenständiges Seminar, was man auch über Jahre aufbauen sollte.
Du hast ja, wie ich finde, und du hast vorhin auch das Stichwort gemacht, Jugend, ein spannendes Buch geschrieben über die Schwierigkeiten des ersten Eindrucks. Und dieses Buch ist, glaube ich, auch speziell jetzt für Leute geschrieben, die in den Job einsteigen oder auch wieder einsteigen. Mhm. Warum haben gerade diese Jugendlichen so große Probleme, sich gut zu verkaufen?
Naja, ich glaube, das ist kein neues Problem, das ist schon immer so. Also man kommt aus der Schule ist man sehr behütet. Es gibt sich jeder Mühe oder die meisten Lehrer geben sich Mühe, einen da so durchzuziehen. Man bekommt alles so ein bisschen auf dem Silbertablett ja vorgegeben. Und heute ist es ja so, natürlich gibt es genug Ausbildungsstellen und genug Stellen für Berufsanfänger, sodass man ihnen sagen könnte, sie können sich was aussuchen. Aber die, die sich wirklich was aussuchen können, das sind 10% und der Rest muss was dafür tun. Also sich vorbereiten und vor allen Dingen auch wissen, dass das ganz normal ist, dass man nervös ist, dass es auch ganz normal ist, dass man vielleicht Selbstzweifel hat. Das ist ganz, ganz wichtig, weil damit kann man wunderbar arbeiten.
Du sprichst ja von dem ersten Eindruck und eigentlich auch noch in diesem Buch von dem ersten Eindruck. Also den ersten Wimpernschlag, den allerersten Blick. Erklär uns mal, warum gerade diese ersten 0,5 Sekunden genauso wichtig sind wie die nächsten 6,5.
Wir erkennen das alle. Wir gehen die Straße entlang und da kommt uns einer entgegen, der hat nichts gesagt, der hat uns nicht angeguckt, der sieht nicht komisch aus. Und trotzdem hat man das Gefühl, der ist mir unsympathisch. Und das passiert in dem Augenblick, wo ich die Person sehe, sortiere ich sie in Schubladen ein. Jeder Mensch macht das. Also wer sagt, er denkt nicht in Schubladen, das ist richtig, aber wir sortieren im ersten Affekt immer in Schubladen. Diese Schubladen bilden sich im Laufe unseres Lebens und werden quasi aus unseren Erfahrungen zusammengestellt, wenn man so möchte. Und man sortiert das ein. Und natürlich gibt es Klischees, aber es gibt auch viele Sachen, die einfach dem eigenen Werteempfinden und auch der eigenen Wahrnehmung entsprechen. Und so sortiert man innerhalb des Bruchteils einer Sekunde ein, wo dieser Mensch oder dieser Mensch zu finden ist.
Und das passiert in den allerersten Wimpernschlag. Und dann hast du ja die Möglichkeit, nochmal diese 6,5 Sekunden, wir reden ja alle davon, die ersten 7 Sekunden sind die entscheidenden, diesen ersten Eindruck nochmal zu ändern?
Ja. Also tatsächlich, das ist ja nur eine grobe Einteilung. Ja. Wenn das jetzt die Person auf der Straße ist und ich gehe auf sie zu, dann passiert in diesen 7 Sekunden auch nichts. Das heißt, es wird sich auch nichts ändern. Wenn das jetzt allerdings passiert, ich bin auf einem Event eingeladen, komme zur Tür rein, mir wird jemand vorgestellt und ich habe sofort ein ungutes Gefühl. Dann kann es sein, dass in den nächsten 6,5 Sekunden noch einiges passiert. Nämlich durch die Körpersprache, durch den Tonfall und durch das, was er sagt, kann er unheimlich nochmal Einfluss darauf nehmen. Danach wird es schwierig, da rauszukommen. Deswegen sagen wir ja erster Eindruck. Aber das ist nochmal ein relativ, nennen wir es mal, zeitkomprimierter Bereich, wo ich noch wirklich was ändern kann, selbst wenn ich am Anfang in der falschen Schublade lande.
Nun haben Ratgeber ja manchmal auch so das Problem, dass der Leser alles 1:1 übernimmt und dabei seine eigene Individualität, seine eigene Authentizität verliert. Wie bringst du jungen Menschen bei allem, was du ihnen an guten Tipps gibst, immer noch authentisch zu bleiben?
Also tatsächlich, indem wir alles Nicht-Authentische so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Aha. Also ja, die Jugend ist in einer Kultur, die Unterhaltung schätzt, die unterhalten werden möchte, die bei TikTok surft, Instagram benutzt, Snapchat früher benutzt hat, wie auch immer. Und die möchten unterhalten werden. Und Unterhaltung ist natürlich, wie immer, am einfachsten lacht es sich über Schadenfreude. Und wenn man dann Beispiele aufführt, die nun mal einfach nicht funktionieren oder wo man denkt, nee, das würde ich ja selber nie so tun, dann ist es so etwas, dass man sich ein bisschen dafür sensibilisiert. Ja, wirklich schwierig ist es immer. Also wir haben auch von dem Buch eine E-Mail bekommen, wo jemand gesagt hat, ich habe den Ausbildungsjob nicht bekommen, ihr Buch taugt nichts. Und dann hab ich zurückgeschrieben und habe gesagt, auf wie viele Stellen haben Sie sich denn beworben? Ja, auf diese eine. Und dann habe ich ihm eine nette E-Mail zurückgeschrieben und habe gesagt, naja, Sie müssen das auch mal so sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die ganzen Tipps, die wir da geben, wirklich umsetzen innerhalb eines Gesprächs, ist schon sehr gering. Das ist ja auch kein Garant. Das ist ja kein, da steht ja nicht drauf, wir schenken Ihnen Ihren zukünftigen Beruf, sondern das ist ein Training. Und Training bedeutet, man muss immer wieder daran arbeiten und sich weiterentwickeln. Und Jugendliche sind ja nun mal einfach noch nicht wirklich geformt. Die suchen sich selber noch. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass sie sich selber so ein bisschen treu bleiben. Wir reden da immer von einer Plus-Version, dass sie das Plus von sich selber so ein bisschen rauskehren. Nicht die Negativseiten, aber so das Plus kann man so ein bisschen beschönigen, aber muss das immer noch selber sein.
Wenn wir jetzt die Erkenntnisse aus dem Buch für die Jugend hochbrechen auf gestandene Arbeitnehmer oder sogar Führungskräfte, machen die den gleichen Fehler auch noch oder haben die sich irgendwie weiterentwickelt?
Das kommt ganz, ganz schwer auf die Einkommensklasse an und auf die Motivation, warum ich mich irgendwo anders bewerbe. Also wenn es um berufliche Weiterentwicklung geht, habe ich ein Ziel. Ich weiß, ich möchte dahin kommen. Aber ganz oft ist es ja so, dass Arbeitnehmer sich gerne mal auf der gleichen Ebene weiter bewerben. Also bei einer anderen Firma nachfragen, was würde ich denn da als Industriekaufmann verdienen? Und wenn das der Fall ist, hat man natürlich das Problem, das ist ja keine Zielsetzung, das ist ein Abtasten von rechts und links. Und dann wird man wahrscheinlich die gleichen Fehler machen, die man früher schon gemacht hat. Wenn man allerdings ein Ziel hat, das heißt, ich möchte mit meinem Berufswechsel eine Hierarchieebene aufsteigen oder eine Einkommensklasse aufsteigen, dann ist es viel, viel einfacher zu sagen, okay, ich habe ein Ziel und diese Menschen bereiten sich auch meistens viel, viel besser vor, weil sie ja wissen, das ist ihr nächster Sprung und nicht, das ist nur ein anderer Teil meiner Arbeit, sondern es geht in die nächste Ebene.
Das heißt, die haben einfach auch viel mehr persönliche Festigkeit in sich, um darauf aufzubauen.
Also wenn ich ein guter Arbeitnehmer bin, habe ich das. Ob das jetzt für meinen Arbeitgeber positiv oder negativ ist, ist natürlich auch immer so ein bisschen von der Firma abhängig. Aber natürlich, ich sage mal, jeder ab einem gewissen Alter hat sich schon so ein bisschen selber gefunden und kann das natürlich auch nutzen. Jetzt ist immer die Frage, das Problem Midlife Crisis und was wir da so haben, Burnout und was ja jetzt wirklich durch alle Generationen auch mittlerweile geht. Also Midlife Crisis hat ja nichts mehr mit 50 oder 60 zu tun, sondern das passiert halt auch gerne mal mittlerweile Mitte 30. Und da ist es halt einfach wichtig, dass man sich selber klar macht, okay, worum geht's? Nicht jeder wird sich immer selbst verwirklichen können. Nicht jeder wird immer den Traumjob haben, den es ja zu erringen gilt. Das ist wahrscheinlich unmöglich. Aber wie komme ich dem nahe? Welche kleinen Schritte kann ich persönlich gehen in meinem Arbeitsumfeld, im Umgang mit anderen Menschen, um dahin zu kommen?
Gibt es das Patentrezept, um in der Arbeitswelt ein gutes Klima zu schaffen?
Ja, das Patentrezept ist auch schon immer klar, nämlich Wertschätzung. Allerdings sind wir da in Deutschland absolut nicht auf dem Stand der Zeit. Wir in Deutschland haben etwas entwickelt, das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt, nämlich die stille Wertschätzung. Stille Wertschätzung heißt, wenn ich nichts sage, ist es gut. Und diesen Teil haben wir perfektioniert. Andere Länder machen das auch, aber niemand so konsequent wie wir. Und das ist das Problem. Wenn wir mehr Wertschätzung hätten, wenn wir mehr kommunizieren würden, wenn wir mehr dem Gegenüber sagen, was wir erwarten, aber was wir auch ja geben können, was wir einfordern möchten oder auch bekommen möchten, dann ist es einfacher für das Gegenüber, mir auch kleine Erfolgserlebnisse zu verschaffen. Sei es mit einer netten Geste oder einem ja an sich netteren und neutraleren Verhalten. Weil ganz oft verstehen wir uns ja am Arbeitsplatz mit Menschen nicht aufgrund von Missverständnissen und nicht aufgrund von, dass man morgens auf die Arbeit geht und sagt, den mache ich heute platt.
Nee, das fängt ja eigentlich auch schon in der Schule an. Also in den Klassenarbeiten wird das angestrichen, was falsch ist und nicht das betont, was gut ist. Das heißt, wir kriegen ja schon das Falsche, muss ich sagen, eingeimpft sozusagen.
Ja. Also wir nennen das die Schullüge. Ja, also wenn man in der Schule eine Arbeit schreibt, wird der Fehler angestrichen. Meistens bekommt man heutzutage nicht mal mehr für die Korrektur der Arbeit eine weitere Note, sondern damit ist das Thema erledigt. Die Korrektur ist nur eine Hausaufgabe. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn ich in einem Beruf bin, egal ob als Azubi, Angestellter oder auch als Führungskraft, ich kriege eine Aufgabe von meinem Chef und die versuche ich so gut wie möglich umzusetzen. Und wenn ich damit zufrieden bin und ich gehe zu meinem Chef, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der noch irgendetwas hat, was ihn stört, was er gerne anders hätte, definitiv da. Das heißt, irgendwas hat er zu meckern. Aber der Chef wird nie aufgrund diesen ein guter Chef würde nie aufgrund dieser ersten Entwicklung sagen, der kann nichts. Sondern er würde sagen, okay, das hätte ich gerne anders. Und erst nach dieser ersten Korrekturschleife quasi, fällt tatsächlich bei einem guten Chef erst die Bewertung der Arbeit des Arbeitnehmers. Und das ist halt das, was es, glaube ich, komplett zur Schule tilgt. Das wäre so, als würde man in der Schule sagen, du schreibst die Arbeit, ich sag dir, was du falsch gemacht hast und danach machst du die Arbeit nochmal und wenn du die dann bestehst, bekommst du die gute Note. Aber das würde es hier in Deutschland nie geben.
Lass uns zurückzukommen nochmal zu den Führungskräften. Wie unterscheidet sich denn eigentlich so eine Business-Etikette auf den verschiedenen Ebenen in der Kommunikation nach oben und auch nach unten? Oder sollte es da überhaupt Unterschiede geben?
Nein. Man muss unterscheiden. Es gab mal eine Zeit, ich sage mal so vor 5, 6 Jahren, da haben viele Führungskräfte das als Teil ihres Business-Werkzeugkastens benutzt. und haben gesagt, okay, ich brauche das einfach, um zu wissen, wie ich auf einem Parkett mich bewege, das ich nicht so gut kenne, wie ich bei einem Geschäftsessen ordentlich auftrete, wie ich ein gutes Kundengespräch führe, wie ich vielleicht auf Netzwerkevents besser dastehe. Und das war halt mehr so ein Werkzeugkasten. Das heißt, den hat man aufgemacht, hat das Werkzeug rausgeholt, hat es benutzt und danach wieder weggelegt. Und wenn wir wirklich über eine wertschätzende Kommunikation sprechen, ist die immer adressatengerecht. Das heißt, ich passe meine Kommunikation immer meinem Gegenüber an. Bei Business-Etikette, Umgangsformen, Knigge, Manieren, wie man es mal nennen mag, Anstand, geht es ja nie darum, dass man etwas in sich hineinarbeitet, sondern man gibt was von sich preis für das Gegenüber. Das heißt, ich versuche meinem Gegenüber eine angenehmere Zeit, ein schnelleres Verständnis dessen, was ich von ihm haben möchte, zu geben. Es geht nicht darum, mich hundertprozentig selbst zu verwirklichen, sondern dem anderen ein bisschen entgegenzukommen, ihn ein bisschen zu unterstützen und vielleicht auch ihm so ein bisschen das Gefühl zu geben, ah, okay, so geht es auch.
Mein lieber Fabian, wir wollen noch kurz über dein Buch reden, beziehungsweise sagen, wie es heißt, damit man das auch verstehen kann. Das heißt, wie du den Einstieg in den Job rockst.
Genau, ja,
richtig. Das kann man wo beziehen?
Das kann man auf Amazon beziehen, das kann man auf, ich glaube, fast jeder großen Buchhandlung kann man es auch beziehen. Und ansonsten auch natürlich über unsere Homepages.
Okay, und da sind wir noch am Thema Homepages. Erwähne doch mal kurz deine Homepages.
Genau, also unsere Firma Frage des Stils, genauso ist die Webadresse, das heißt frage-des-stils.de und da gibt's auch von dort aus überall Links zu allen Projekt-Webpages, die wir haben, zum Beispiel Online-Kurse oder die Verlagsseite, was auch immer, findet man da auch zentral organisiert.
Das heißt, da könnte man dann auch hingehen und dich anfragen, ob du Termine frei hast.
Natürlich, gerne.
Mein lieber Fabian, ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass du ein bisschen Zeit gefunden hast, dass wir dieses kleine Gespräch halten konnten.
Vielen Dank für die Einladung, auch vielen Dank für die netten Grüße. Und ja, bleibt gesund, bleiben Sie alle gesund und ein schönes neues Jahr wünsche ich Ihnen.
Gebt eurer Stimme eine Stimme. Tschüss.